Vie Presse. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Kiki, du hast versucht, vergangenen Oktober Oasis-Tickets zu ergattern. Wie ist es dir dabei gegangen?
Ich habe mich eigentlich noch nicht davon erholt. Es war eine große Aufregung schon Tage zuvor. Man musste sich registrieren, um an einer Verlosung teilzunehmen, um dann gelost zu werden, um Karten kaufen zu dürfen, bevor die offizielle Verkaufsaktion gestartet hat. Das war schon einmal eine Riesenaktion. Da musste man Fragen beantworten, dann wurde man ausgewählt, dann kamen keine E-Mails und dann wurde in WhatsApp-Gruppen sich ausgetauscht, wer denn schon ein Bestätigungs-E-Mail hat. Also es war fürchterlich, dann hat es geklappt und dann habe ich gesamte 11 Stunden damit verbracht, auch tatsächlich Tickets zu kaufen.
Wait a second. Das heißt, du hast zuerst einmal überhaupt losen müssen.
Ich musste mich anmelden, um an einer Verlosung teilzunehmen, um ausgelost zu werden, um beim Vorverkauf teilnehmen zu können.
Und bitte, was bist du gefragt worden bei diesen Fragen, die man vorher beantworten musste?
Das war eine Frage zu der ursprünglichen Zusammensetzung der Band. Also man musste beweisen, dass man tatsächlich Fan ist. Und wer nach den 11 Stunden noch Fan ist, ist wirklich ein Hardcore-Fan. Es war ausgesprochen frustrierend. Ich habe mehrmals, bin ich zumindest so weit gekommen, dass ich Karten anklicken konnte. Die wurden dann vor meinen Augen weggezogen, weil wer anderer gleichzeitig die Karten auch im Warenkorb hatte. Und als ich sie dann tatsächlich in meinen Händen sozusagen schon gehalten habe.
Virtuell.
Virtuell erschien auf dem Bildschirm der schöne Satz, you are a bot. Sie sind kein Mensch. Weil ich mich mit mehr als einem Gerät gleichzeitig angemeldet hatte und daher als Maschine enttarnt wurde.
Man muss dazu sagen, die meisten Menschen melden sich mit mehreren Geräten an, weil man sonst sowieso keine Chance hat.
Ja, man wurde davor gewarnt, aber wenn man nach den ersten paar Stunden des Wartens habe ich versucht, mich in mehreren Städten gleichzeitig um Karten zu bewerben. Weil zuerst war ja die Idee, also ich wollte unbedingt nach Schottland. Und dann am Schluss habe ich mir gedacht, egal wo, egal wann, ich will auf irgendein Konzert. Und dann begann das Drama mit dem Dynamic Pricing.
Und wie viel waren dann die Karten verfügbar?
Die Stehplatzkarten, die noch verfügbar waren, waren dann im Bereich von 400 Pfund. Aber nicht einmal die waren zu bekommen. Ich glaube, ich hätte das sogar gezahlt, weil man kommt in einen derartigen frustrierten Cycle, dass man das dann einfach haben will.
Und wie geht's da jetzt, ein Jahr danach?
Ich war mir ziemlich sicher, dass sie sich noch zerstreiten, bevor die Tour beginnt. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Ich wünsche allen ein schönes Konzert. Allen, die dies über die Zweitverwertungsplattformen gekauft haben. Also ich kenne Leute, die haben um ein paar tausend Pfund Karten gekauft. Kann ich nur sagen, das ist mir nicht wert.
Und warum hat Oasis für dich so eine Bedeutung?
Das ist witzig. Das hat auch etwas zu tun mit meiner Jugend. Das war so 1996, dass sie berühmt wurden. Dann begleitet eine Band eigentlich dann so ein bisschen durchs Leben und dann hört sie auf. Und genau 15 Jahre später, nach dem Ende der Band wiederzukommen, da habe ich mir gedacht, es schließt sich ein Kreis. And all the roads we have to walk are
winding. And all the lights are leaving. Ich bin Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. There are many things that I would like to say. Ja, und Sie haben eben meine Kollegin und Pressechefin vom Dienst Friederike Leibl-Bürger gehört, die wie viele Österreicherinnen und Österreicher im vergangenen Jahr Tickets für das Reunion-Konzert der britischen Band Oasis kaufen wollte und es einfach nicht geschafft hat. Jetzt ist der Tag X für jene, die Karten haben, bald da. Das Konzert findet am Freitag im britischen Cardiff statt. Und warum der Hype um diese Band, die den Britpop maßgeblich mitgestaltet hat, so groß ist und wieso Oasis trotz weltberühmter Brüderzwistigkeiten wieder gemeinsam auf der Bühne steht, das erklärt mir gleich mein Kollege Benjamin Stolz aus dem Feuilleton. Hallo Benjamin.
Hallo Eva.
Benjamin, du bist 28 Jahre und damit relativ jung. Was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, Oasis kommt wieder zurück?
Ja, für mich war es eigentlich eine Vorfreude, weil ich die Band erst entdeckt habe, als sie schon aufgelöst waren. Denn die haben sich nämlich im Jahr 2009 aufgelöst und ich habe sie erst ein paar Jahre später entdeckt. Und somit gab es dann erstmals in meinem Leben die Möglichkeit, sie als Band oder zumindest was davon übrig geblieben ist, live zu sehen.
Oasis hat eben im vergangenen August ihre Comeback-Tournee bekannt gegeben. Es gab ein riesiges Gerüst um die Karten, wie wir auch beim Einstieg gehört haben. Was ist da jetzt bei der Tour geplant, aber auch wie viele Menschen wollten das sehen?
Ja, geplant ist da wirklich eine Wiedervereinigung der Superlative, wenn man so will. Es gibt 14 Millionen Menschen, die sich um Karten beworben haben für diese Reunion. Und endlich bekommen haben es dann 1,4 Millionen, weil so viele Tickets gab es nämlich zum Verkauf. Und es gibt 41 Termine im Vereinigten Königreich und dann geht es weiter nach Nord- und Südamerika und auch nach Asien. Und diese ganzen knapp 1,5 Millionen Tickets waren innerhalb von 10 Stunden völlig ausverkauft.
Und die Menschen waren eben sehr frustriert, oder? Was ist da schiefgelaufen?
Ganz genau, da gab es auch große Frustration. Also nicht nur gab es halt viel mehr Menschen, die diese Karten eigentlich haben wollten, als es wirklich gab. Es gab auch echte Probleme mit dem Konzertkartenverkäufer mit Ticketmaster, den viele vielleicht schon von Taylor Swift's Eras Tour kennen. Und da gab es ziemlich ähnliche Probleme, vor allem ein großer Stein des Anstoßes war das sogenannte Dynamic Pricing. Es war nämlich so, dass die Karten zwischen 148 und 355 Pfund gekostet haben. Und je nach Anfrage ging dann der Preis eben nach oben.
Gehen wir nochmal die Rolle zurück. Es gibt natürlich jetzt auch viele Menschen, auch Jüngere, auch wahrscheinlich in deinem Alter, die einfach sagen, who the fuck is Oasis? Also was muss ich über die Band wissen und vor allem über die legendären Gallagher-Brüder?
Ja, also die, wenn man die Geschichte der Band Oasis nacherzählen will, dann geht es natürlich hauptsächlich um dieses Brüderpaar Noel und Liam Gallagher. Also nur für den Vergleich, die sind heute, Noel ist heute 58 Jahre alt und Liam 52, damit man dann nachrechnen kann. Die beiden stammen aus Manchester, aus Nordengland, sind da quasi in den 70ern aufgewachsen, sind beide Söhne irischer Migranten, also einer quasi alleinerziehenden Mutter und einem sehr gewalttätigen Vater, wie man immer wieder liest. Aufgewachsen sind die beiden in einer Sozialbausiedlung, also eine typische Working-Class-Familie aus dieser Zeit. Und da war es dann so, dass die beiden Brüder in ihren Teenagerjahren doch eine Musikfaszination gefunden haben. Sie waren sehr jung, Musik und auch sehr drogenaffin, was später noch eine Rolle spielen wird. Und Noel, also eigentlich der 5 Jahre ältere Bruder, der tritt Ende der 80er, Anfang der 90er dann in Liams Band The Rain ein und kurze Zeit später heißt sie dann Oasis. Oasis spielen dann die ersten Konzerte in und rund um Manchester und in England und die werden durch Mundpropaganda für ihren sehr Retro-Sound eigentlich bekannt. Die klingen so ein bisschen wie die Beatles auf Steroiden, wenn man so will. Wie die Beatles wollten sie immer klingen, weil es ist eine ihrer größten Inspirationsquellen. Mehr klangen sie eher wie die Sex Pistols und der Punk, der auch vor damals 15 Jahren noch eine große Rolle gespielt hat. Ja, und dann werden sie 1994 mit ihrem Debüt Definitely Maybe praktisch über Nacht berühmt. Die steigen auf Platz 1 der UK-Charts ein, also quasi vom Boden weg sofort eine Berühmtheit. Und vor allem das Folgewerk mit dem Titel What's the Story Morning Glory von 1995 macht sie dann eigentlich zu Weltberühmtheiten, vor allem auch durch den Hit Wonderwall, der da drauf ist, oder Don't Look Back in Anger. Ja, und dann geht's dann eigentlich so eine Weile so dahin mit der Band. 1997 kommt das versprochene Magnum Opus Be Here Now raus, das am Anfang die Kritiker begeistert, aber dann die Fans etwas weniger. Es folgen noch eine Reihe von anderen Alben, die immer wieder Hits drauf haben, aber der ganz große Erfolg dieser beiden ersten Alben, der wird eigentlich nie mehr erreicht. Sie werden so ein bisschen eine beliebte Liveband, bekommen immer noch die Arenen voll, belegen tolle Festivalslots von Glastonbury angefangen bis auch zu kleineren. Und dann 2009 gibt es dann diesen Eklat zwischen den Brüdern, die immer gerne gestritten haben, auf einem Festival in Paris, wo sich die Band dann sehr überraschend auflöst, beziehungsweise wo Noel dann die Band verlässt.
Dieser Brüderzwist. Liam und Noel sind für diesen legendären Brüderzwist bekannt. Wie kam es denn zu dem überhaupt?
Ganz genau, dieser Brüderzwist ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Band und ja, den haben viele schon versucht zu analysieren und ich glaube, man muss da gar nicht so küchenpsychologisch werden, weil Streits in Bands, die in der Rockgeschichte, die gehören irgendwo einfach dazu. Da gibt es zum Beispiel die Band Fleetwood Mac mit ihren berühmten auch Beziehungsstreits innerhalb oder auch die Rivalität zwischen Paul McCartney und John Lennon bei den Beatles, die beiden Gallagher-Brüder ja sehr verehrt haben in ihren guten und schlechten Seiten. Bei den Gallagher-Brüdern muss man sagen, da treffen einfach sehr unterschiedliche Temperamente aufeinander. Also ganz, ganz schön zusammengefasst hat es mal Peter Doherty, der spätere Libertines-Sänger. Der hat mal in eigentlich noch als Teenager in der Schlange vor dem Record-Shop, wo er sich Be Here Now von Oasis kaufen wollte, gesagt, Noel Gallagher is a poet and Liam is a town crier. Also Noel ist der Dichter und Liam ist der Marktschreier. Und das bringt es eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt. Also die Rivalität zwischen dem älteren und dem jüngeren Bruder. Noel hat die Kritik immer das größere songwriterische Talent zugesagt. Liam galt immer als der bessere Sänger. Und die beiden sind sich dieser Beziehung und dieser Unterschiede auch sehr bewusst. Also es gibt auch Interviews, wo Noel sich selber vielleicht ein bisschen naiver als Doherty als Katze bezeichnet und Liam als einen Hund. Genau.
Und die zwei mögen sich halt einfach nicht.
Ich glaube, es ist so eine Hassliebe. Also es gab sicher Momente, wo man sich gemocht hat, aber eben auch, wo man sich auseinandergelebt, wo man sich auf die Nerven gegangen ist mit dem hohen Erfolgsdruck, der sicher auch einhergeht mit seiner Karriere.
Und trotz allem würde ich sagen, die Band hat ja auch von diesen Streitereien gelebt. Also man hat ja dann immer gewartet, was fällt ihnen als Nächstes ein oder wo wird der Nächste wieder ausfällig bei irgendwas.
Ganz genau, das war natürlich auch ein gefundenes Fressen für die sehr ausgeprägte britische Boulevardpresse und Musikpresse auch zu der Zeit, wie dem NME, dem New Musical Express, was sicher auch ein großes Organ war des Oasis-Bruderzwists.
Aber Oasis hat eben auch in dieser Zeit auch schon maßgeblich den Britpop mitgeprägt. Was ist das überhaupt?
Britpop ist, wie der Name schon sagt, ein popkulturelles Phänomen in den 1990ern, in dem es ums Vereinigte Königreich geht. Genauer halt um KünstlerInnen aus dem Vereinigten Königreich. Und zwar nicht nur MusikerInnen, sondern auch um die bildende Kunst oder um die Mode geht es da dabei. Wenn man sich jetzt das musikalisch anschaut, dann geht es ein bisschen auch um eine Gegenbewegung zum zu der Zeit sehr in Mode befindlichen düsteren US-Grunge und MTV-Rock mit Bands wie Nirvana oder Alice in Chains. Da war der Britpop einfach so ein bisschen poppiger und irgendwie auch so retro. Das große Schlagwort der Zeit, wenn man über Britpop spricht, ist Cool Britannia. Das ist so ein Rückgriff auf das Swinging London der 1960er Jahre, das man sich in den 90ern nach den Thatcher-Jahren irgendwie auch herbeigesehnt hat. Und es wurde dann auch ganz klar politisch vereinnahmt, nämlich vom damals gerade mit überwältigender Mehrheit gewählten Prime Minister Tony Blair. Das war ein Labour-Prime Minister nach einer langen Zeit der konservativen Prime Minister. Und das ging sogar so weit, dass sich Noel einmal mit Champagner bei Tony Blair zu Besuch im Office ablichten ließ, was da natürlich auch nicht so gut zusammengepasst hat mit den zwei Working-Class-Jungs, die sich jetzt dem Establishment irgendwie anbiedern. Das war da der Vorwurf dann.
Die größten Konkurrenten damals waren Blur. Was konnte die Band, was Oasis nicht konnte oder umgekehrt?
Ganz genau. Da gab es nämlich nicht nur Oasis in der Britpop-Zeit, die meisten so übrigens zwischen 1994 und 1997 datieren. Oasis war zwar mittendrin, aber sicher nicht die erste Band, sondern da gab es, wie du schon gesagt hast, Bands wie Sweet, Pulp oder eben Blur. Und speziell mit denen, da gab es einen spektakulär und medial geführten Zweikampf. Also das war so eine Rivalität zwischen den Bubis aus der Kunstuni in London, das waren jetzt eher Blur und Damon Albarn, und eben diesen ungehobelten Burschen aus Manchester, zu denen irgendwie Oasis geframed wurden. Da hört man schon, in dem Framing, da schwingt viel Klassismus mit und da ging es auch, da sind auch ganz stark Stereotype irgendwie bedient worden. Und gegipfelt ist dieser Kampf zwischen diesen beiden Bands, dieses Battle of the Bands, dann 1995 in einem Chart-Battle zwischen Blurs Song Country House und Oasis Roll With It. Das war meiner Erinnerung nach einer der ersten Songs auf What's the Story Morning Glory. Und gewonnen hat dann Blur's Country House in den Charts. Wobei man sagen muss, dass dieser Sieg dann auch wieder nicht so klar war, weil nur ein Jahr später hat dann Oasis zwei sehr legendäre Konzerte im britischen Knapworth gegeben, wo die Band so in zwei Tagen insgesamt 250.000 Leute gesehen haben. Und die Aufnahmen davon sind immer noch legendär.
Und wer war jetzt wichtiger, Blur oder Oasis?
Ich glaube, man kann es schwer sagen. Kommerziell ist es aber schon sehr bemerkenswert, dass Oasis jetzt 1,4 Millionen Tickets verkauft und da wohl, haben manche ausgerechnet, 400 Millionen Pfund Einnahmen hat. Ich glaube nicht, dass Blur so eine Tour füllen würde wie Oasis. Wobei, man muss auch sagen, Blur hat es auch immer gegeben. Die konnte man auch immer sehen. Und die wird man wohl auch noch eine Weile sehen.
Ja, und Oasis hatte einfach, wie gesagt, diese Streitereien. Welche Beispiele sind denn dir da am meisten in Erinnerung geblieben, auch obwohl du ja quasi erst später dazugekommen bist?
Genau, ich kann es nur aus der Retrospektive sagen. Es gibt natürlich legendäre Wortgefechte, wo man sich in Interviews Beleidigungen ausgerichtet hat. Es gibt eben den Abend des Zerwürfnisses 2009 in Paris, wo der eine Bruder dem anderen eine Pflaume nachgeworfen haben soll und diverse Gitarren zerstört. Und es gibt halt auch nach der Auflösung die Social-Media-Postings von Liam Gallagher, der ein echter Twitter-King war, wenn man so will, der dann manchmal einfach zum Beispiel gepostet hat, dass Noel eine Kartoffel sei. Das war auch das Niveau der Beleidigung. Und es hat dann aber schon gereicht, den anderen wieder zum Kochen zu bringen. Und da waren sie dann doch recht kindlich irgendwie. Mhm.
Gut, du hast es schon erwähnt, es hat einen großen Auslöser gegeben. Warum ist dann 2009 wirklich zum Bruch gekommen?
Ganz genau, ich habe schon ganz kurz erwähnt, es gab ja den sehr großen, kritisch anerkannten künstlerischen Erfolg von Oasis Mitte der 90er. Dann kam dieses Album Be Here Now, das Magnum Opus, zuerst als sehr gut bewertet und später war es dann so ein bisschen als Zeichen des Niedergangs angesehen und dann folgten eben eine ganze Reihe von Alben Anfang der 2000er. Also Oasis war da durchaus sehr produktiv, aber sie haben eigentlich nie wieder diesen künstlerischen Anklang gefunden, den sie mal in den 90ern hatten. Vielmehr waren sie dann eigentlich bekannt für ihre Boulevardschlachten, die sie sich gegeben haben, für Scheidungen, für irgendwelche Drogenexzesse. Und sie sind eigentlich so ein bisschen zur immer noch sehr beliebten Liveband verkommen, die viel auf Festivals waren. Und sie haben auch zugleich diese Begleiterscheinungen dieses Rockstar- und Tourlebens irgendwie abbekommen. Und irgendwann, also 2009, da lagen dann einfach die Nerven blank. Da gab es auch kurz davor wieder ein Album, das eigentlich nicht so gut wahrgenommen wurde von Kritik und den nicht gerade Ultra-Fans. Ja, und dann kam es dann einfach bei einem Festival in Paris 2009 zum Eklat. Da begann man wieder mal so Backstage sich Beleidigungen zuzuwerfen. Dann war schon die erste Gitarre kaputt gemacht und dann war dieser Pflaumenwurf. Und dann war es eben Noel, der vor einem Auftritt, wo die Fans schon draußen standen, dann einfach die Koffer packte und mit dem Taxi in die Nacht davonfuhr und nichts mehr von sich hören ließ eine ganze Weile.
Eine ganze Weile, aber er ist wieder zurückgekommen, genauso wie sein Bruder, nämlich solo.
Ganz genau, das ist das nächste Kapitel in den Karrieren der Gallagher-Brüder. Und auch da ist wieder sehr interessant, dass man da eigentlich den Beatles, den großen Vorbild von Oasis, irgendwie wieder nachgeeifert hat. Nämlich es war so, weil Noel gegangen ist, hat sich Liam recht schnell mit den verbliebenen, also mit zwei verbliebenen Mitgliedern von Oasis zur Gruppe BDI zusammengefunden, nämlich mit Gam Archer, der jetzt übrigens in der Reunion auch Gitarre spielen wird, und Andy Bell, dem damaligen Bassisten. Und Noel Gallagher, wenig später, hat, also in Anlehnung an Paul McCartney, Noel Gallaghers High Flying Birds gegründet, weil Paul McCartneys Band, berühmte Post-Beatles-Band, hieß natürlich die Wings, Paul McCartney and the Wings. Und ein lustiger Beatles-Querverweis ist dann bei Liam auf dem Cover zu finden, nämlich auf dem ersten BDI-Album, das heißt Different Gear Still Speeding. Da sieht man ein kleines Mädchen, das auf einem Alligator reitet. Und bei Paul McCartneys erster Soloplatte Ram sieht man ihn, wie er einen Bock bei den Hörnern packt. Und John Lennon hat sich offenbar als dieser Bock gesehen und war dann sehr beleidigt und hat in einem weiteren Album dann ein Bild von ihm mit einem Schwein eingefügt, der wiederum Paul McCartney sein sollte. Also man hat dann, glaube ich, ob es bewusst oder unbewusst, auch diese Beatles-Breakup-Spielereien mit eingebaut, die sich ja auch sehr überraschend am Höhepunkt ihrer, allerdings am Höhepunkt ihrer Karriere 1970 verabschiedet haben. Und wie ging es dann weiter mit den Solo-Karrieren? Zuerst war der erfolgreiche definitiv Noel Gallagher, der mit den High Flying Birds recht schnell wieder zur voller kreativen Kraft gefunden hat und da auch ein paar Hits komponiert hat, wie In the Heat of the Moment oder If I Had a Gun. Und bei Liam hat es ein bisschen länger gedauert. BDI ist dann bald mal auch irgendwie vor die Hunde gegangen. Er hatte dann auch wieder persönliche Probleme. Alkoholismus und Drogen haben da auch eine Rolle gespielt. Liam hat dann aber, wo Noel immer noch kleine Karriere hatte, dann auch einen Aufschwung. Nämlich im Jahr 2017 hat Liam sein erstes wirkliches Soloalbum mit dem Titel Wall of Glass veröffentlicht. Und da hat er etwas getan, was er sich lange Zeit nie getraut hat oder was er früher mal getan hat, aber sich dann lange Zeit nicht mehr getraut hat, nämlich die Hände wieder in eine ganz andere Liga von Songwritern gelegt, wo vielleicht seine Fähigkeit wirklich nicht so lag. Und da hat er zum Beispiel mit Andrew Wyatt kollaboriert, den man heute kennt, weil er den Ken-Song im Barbie-Film komponiert hat.
Und damit war er dann erfolgreicher?
Damit war er sehr erfolgreich. Ich weiß nicht genau, ob er jetzt erfolgreicher war als Noel, aber er war auf jeden Fall wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Er hat auch ein paar Oasis-Songs wieder live gespielt. Und da hatte man so vor der Pandemie schon das Gefühl, vielleicht da ist was am Kochen. Auch wenn die Beziehung zwischen den beiden natürlich immer noch sehr angespannt war.
Gut, jetzt waren halt eigentlich beide mehr oder weniger halbwegs erfolgreich, haben sicherlich nicht den Kultstatus von den 90ern gehabt, aber beschweren durften sie sich wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt beschließen sie sich auf einmal wieder zu vereinigen und Oasis wieder zu beleben. Wie ist es zu dieser Reunion gekommen?
Ja, auch da bewegt man sich eher so ein bisschen im Bereich der Mutmaßungen. Ich habe da auch für einen Text das Buch vom Journalisten PJ Harrison gelesen, der die Band lange begleitet hat und irgendwie ein Superfan von ihnen zu sein scheint. Und der hat sich vor allem die Solo-Karrieren der beiden angeschaut und was da dazwischen so passiert ist. Und für ihn, der hat da ein ganz nettes Zitat, was ich da ganz gern vorlesen möchte. Das schreibt er: Ohne persönliche Annäherungsversuche, Scheidungen, geschäftliche Vereinbarungen und einen wirklich großen Topf voll Geld wäre es nicht so weit gekommen. Und ich glaube, das spricht schon für sich. Also zum Beispiel bei Noel gab es eine wohl sehr teure Scheidung von seiner Frau Sarah im Jahr 2023. Und auch ganz einfach die Summen, die den beiden da angeboten wurden durch diese Reunion, die sind schon astronomisch. Also zum Beispiel der Guardian schreibt da, dass wohl jeder der Brüder 50 Millionen Pfund für diesen Spaß erhält. Und da kann man sich das schon überlegen, mit dem eigenen Bruder sich nochmal zu versöhnen.
Absolut, da ist die Scheidung auch wieder erinnernd, die, glaube ich, bei kolportiert 23 Millionen allerdings Euro gelegen ist. Gut, für alle, die Karten haben, was passiert denn jetzt Ende der Woche, also am Freitag in Cardiff?
Genau, Ende der Woche, also am 4. Juli, da findet das lange ersehnte erste Konzert der Reunion statt in der walisischen Hauptstadt Cardiff. Für alle, die es geschafft haben, ein Ticket zu bekommen, die werden da Oasis in immer noch nicht ganz bekannter Besetzung sehen. Also die beiden Brüder sind sicher dabei, wie der genannte Gem Archer. Und bis vor kurzem wurde auch noch spekuliert, ob der Sohn von Ringo Starr, dem Beatles-Schlagzeuger namens Zach Starkey, auch mit dabei ist. Aber er hat sich dann anscheinend für The Who entschieden, mit denen er ständig und oft auf Tournee ist. Auf jeden Fall bekommt man eine nicht ganz Originalbesetzung von Oasis. Und manche Fans, also auch wieder ein Feld der Spekulationen, aber in Online-Foren gibt es Leute, die behaupten, schon was von den sehr strengen und intensiven Proben in London mitbekommen zu haben und dass es wohl so ein knackiges, etwas mehr als zweistündiges Set sein wird. Aber das ist alles Spekulation, aber man kann es doch ganz im Realistischen sehen.
Aber Oasis-Songs und nicht gemeinsame.
Oasis-Songs werden das Hauptaugenmerk sein, ob es neue Musik gibt oder nicht. Da hat man sich noch sehr zurückgehalten. Aber das wird wahrscheinlich sehr abhängig sein vom Ausgang der Tour, weil, wie gesagt, bei diesen beiden Brüdern ist wirklich nichts fix. Und man muss mal schauen, wie sich die entwickeln, ob sie zur Altersreife gekommen sind oder ob sie immer noch die Kindsköpfe sind von damals.
Und für alle, die noch hoffen, dass es vielleicht auch in Österreich ein Konzert geben wird, besteht da irgendwie die Chance?
Die Chance, die besteht immer. Ich bin aber leider auch kein Wahrsager. Aber wenn man sich anschaut, was die Band bisher verlautbaren hat lassen, schaut es momentan noch schlecht aus, bis spekulativ. Anfang des Jahres, da hat Liam noch getwittert, we're not playing Europe. Und ja, ich glaube, man muss sich da einfach darauf bis dato verlassen, was sie bei der Bekanntgabe der Reunion geschrieben haben. Come see, it will not be televised. Es wird nicht im Fernsehen übertragen. Und man muss wohl schauen, dass man irgendwo im Ausland Tickets bekommt für diese Tour.
Wenn man zu den glücklichen 10% gehört. Gut, danke Benjamin.
Danke Eva.
Ja, und wir werden natürlich ausführlich am Freitag über das Konzert in Cardiff berichten. Sie finden alle Artikel dazu auf diepresse.com. Mein Name ist Eva Wienreuther. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.